Viele Journalisten, Medienleute sind hier, vor allem aus der alternativen, der unabhängigen Medienszene in Prag beim AWEF. Und selbstverständlich möchte man sagen, ist Kevan Sophie Siravash unter ihnen. Ein Mann, der die deutsche Fernseh- und Hörfunklandschaft aus dem Innersten kennt, der ja beim Mainstream gearbeitet hat, dann als Ken Jebsen, Ken FM, ein großes, erfolgreiches Portal aufgebaut hat, der als Medienmacher, als Friedensaktivist bis heute aktiv ist. Kevan, ich habe heute so ein bisschen rumgefragt, für was das A steht in den Augen der Menschen. Alternativ, Anti, Aufbruch, habe ich gehört. Für was steht's für dich?
Aufbruch stimmt schon. Ja, autonom, Aufbruch. Ja, sich aufmachen und nicht darauf warten, dass Dritte einem das erlauben, sondern ja, das ist schon passend.
Eine freie Welt von morgen, das ist das zusammengefasste Thema dieser Veranstaltung des AWEF hier in Prag. Eine freie Welt, was ist das für dich?
Eine freie Welt ist vor allem eine Welt, in der man nicht Angst davor haben muss, dass man mit seiner Meinung von einer größeren Gruppe abweicht. Es gibt Gruppen, die eine Meinung untereinander wie einen Code teilen. Wir sind ja alle Gruppenwesen, das heißt, wir haben alle Codes, die einen tragen Jeans, die anderen tragen Anzug, sind alles Codes oder hören dieselbe Musik oder sind tätowiert. Und so ist auch Meinung ein Code. Aber wenn man wechseln möchte, wenn man seine Perspektive erweitern möchte oder sagt, okay, ich werde auch älter, ja, ich möchte jetzt nicht aussehen wie der Sänger von Guns N' Roses, weil ich werde jetzt 50, ich möchte das nicht mehr, dann muss man wechseln können dürfen. Und das bedeutet Freiheit. Freiheit bedeutet, dass es selbstverständlich sein muss, dass jemand seine Meinung ändert oder sogar eine Minderheitenmeinung hat, vielleicht sogar der Einzige ist, der eine Meinung hat und deswegen nicht ins Bodenlose fällt oder als Zielscheibe dient, sagt, ja, da meint er etwas anderes. Das ist frei.
Jetzt haben wir Medienleute so die Eigenschaft, dass wir natürlich immer zu Zuschauern, zu Zuhörern sprechen, die in dieser Rolle erstmal passiv sind. Aber was kann jeder Einzelne tun, aktiv, um diese freie Welt von morgen zu gestalten?
Ich bin ja mit einem Vortrag lange jetzt auf Tour gewesen, im nächsten Jahr auch wieder, Angst, Essen, Freiheit auf die Macht der Propaganda. Und ich weise darauf hin, dass das gar nicht so einfach ist, sich frei zu verhalten, wenn man gar nicht weiß, wie dressiert man ist. Und die meisten von uns, ich übrigens inklusive, sind dressiert oder auch erzogen. Das heißt, es gibt Schranken, da spüren wir sehr genau, das sage ich jetzt hier aber besser nicht, weil mit denen kann es mich auch noch verscherzen. Und es geht darum, hier die ersten Schritte zu machen. Also nicht an Stellen Ja zu sagen, wo man eigentlich Nein denkt oder gerne eine Diskussion wagen würde. Und also klassisches Beispiel, also angenommen, man redet in der Familie über Elektroautos und die einen sind Hardcore-Elektroauto-Fans und die anderen eben verteufeln, dass sie sagen, es darf nur noch den V8 geben und so. Dass man trotzdem, wenn man es anders sieht als die Gruppe, die da vertreten ist, vielleicht sogar in größerer Anzahl, darüber offen spricht. Und da muss man sich erstmal trauen. Und wir haben aber relativ schnell gelernt, das ist bei den Journalisten übrigens in den Redaktionen der Fall, Schere im Kopf, weil wenn du das, was du jetzt sagst, tatsächlich sagst, und du weißt, es passt nicht zum Redaktionsblatt, dann bist du hier nicht mehr lange beschäftigt, weil es gibt so eine innere Blattlinie. Und wenn du das dreimal machst, dann heißt es, sie passen wohl nicht zu uns. Dieses ist trotzdem zu sagen, bedeutet insofern Mut, wenn man das noch nie gemacht hat oder das sehr lange zurückliegt, weil wir haben es ja gemacht als Kinder. Als Kinder haben wir spontan kundgetan, dass wir das und das nicht wollen. Das ist unseren Eltern tierisch auf den Sack gegangen. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und irgendwann wurden wir erzogen und dafür wurden wir belohnt. Das ist Erziehung, da werden wir quasi korrumpiert, was nicht bedeutet, dass sich jeder nach seiner Fasson verhalten soll, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern wenn Menschen das, was sie sagen, gar nicht denken und gar nicht fühlen, sondern es nur deswegen sagen, aus Angst vor Konsequenzen, aber dann im Hintergrund, dafür werde ich im Nachhinein mit etwas belohnt, also als eine Art Schmerzensgeld, dann fangen wir an, uns zu korrumpieren. Und jeder möge sich doch mal fragen, in welchen Bereichen er von sich sagen kann, dass er wirklich ehrlich ist. Ist er es am Arbeitsplatz? Ist es in der Ehe, gegenüber seinen Kindern? Oder sagt er weitgehend das, was gehört werden will? Ich habe das ja mal in meinen Beziehungen, wenn ich mich mal gekloppt und gestritten habe, immer so gesagt, was möchtest du, was ich sage? Das, was ich wirklich denke, das, was du hören willst und eine Mischung draus. Dann ging die Diskussion los. Nein, ich möchte wissen, was du wirklich, und das schon auch spielerisch an. Einfach mal, das sehe ich einfach ganz anders. Und dass man vielleicht auch mal, das fängt ja in der Beziehung an, in der Familie, echt hätte ich nicht gedacht, aber finde ich super, dass du mir so vertraust, dass du mir das sagen kannst. Das ist ja die Basis. So, und wenn man da immer schon auch Versteck spielt mit sich und sich ready macht, dann wird das nichts. Und da sollte man anfangen, mal sagen, ich höre jetzt auch mit dem Versteckspiel auch von mir selber, ich möchte nicht mehr auf den Fotos das Duckface machen. weil das alle machen. Ich möchte nicht mehr im Wettbewerb mit mir selber sein, weil wenn ich das nachher hochlade, am Urlaubsort sieht das bei den anderen geiler aus. Ich möchte das alles nicht mehr machen, weil ich das echt albern finde. So. Und wenn man das erstmal getan hat, hat das einen sehr befreienden Impact. Und man wird auch feststellen, dass viele sagen, hast du jetzt damit auch aufgehört. Und ich glaube, dass halt in einer Gruppe es leichter fällt. Aber dass man anfängt, weil das ist ja alles am Ende des Tages ein ziemlich lächerliches Schauspiel. Und für mich ist der Punkt, ich bin ja Beobachter als Reporter. Ich glaube, der einsamste Moment, den es für einen Menschen gibt, ist, wenn er abends im Bett liegt, allein und guckt an die Decke. Und der sich dann die Frage stellt, wie viele Stunden des Tages habe ich heute überall nur so getan? Darf ich einfach gar nicht rein? Ist mir auch zu anstrengend. Das will ich nicht, sondern ich möchte, auch wenn man übrigens polarisiert, dass man sagt, ja, vielleicht bin ich ein polarisierender Mensch, wenn polarisieren zum Selbstzweck ist das, aber ich bin vielleicht ein polarisierender Mensch und das in Ordnung, weil da weiß man, wo man dran ist. So. Und das überhaupt aushalten zu können, zu sagen, so wie ich bin, kommt nicht überall gleichmäßig an, weil ich weiche von der Norm ab. Darüber überhaupt grundsätzlich mal nachdenken, wie viel von meinem Leben, was ich lebe, ist nur so tun. Und das ist das Erste, was jeder tun kann, sagen, ich mache morgen mal mein politisches Coming Out, ich habe die AfD gewählt. Oder ich esse jetzt wieder Fleisch. Oder keins. Ich bin bei Rot über die Straße gegangen, weil es war nachts um 3. Ich halte mich nicht immer an alle Regeln. Ah, einfach mal so ein bisschen provokativ in der ZDF-Kantine. Und dann was passiert. Da kann jeder anfangen.
Dann kann man auch schnell rausfliegen. Du hast es ja erlebt. Ja, du bist gecancelt worden beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Was glaubst du, wie viel deiner früheren Kollegen, unserer Fachkollegen im Mainstream haben diesen Mut? Immer mehr wenigstens?
Das ist eine gute Frage, weil der Punkt ist, was mir passiert wurde beim RBB, bei der Rinderbesamungsanstalt Brandenburg, ja, wie die Originalübersetzung heißt, das habe ich ja nicht angestrebt. Es ist mir passiert, weil ich mich eben nie verstellt habe und irgendwann kam mal jemand von außen, was macht der denn da? Und dann, was soll der machen? Das gefällt uns nicht, schalte das mal ab. Und dann haben sie zu mir gesagt, hör damit mal auf, womit, mit dem, was andere stört, aber das habe ich doch immer gemacht. Ja, das geht jetzt nicht mehr, da muss ich ja aufhören. So, weil ich hätte mich nur so verändern müssen, dass von mir nichts mehr übrig gewesen wäre. Also ich hätte auf einmal Airchecks machen müssen und Zensur, das kommt für mich nicht in Frage. Warum hätte ich damit anfangen sollen? Das heißt nicht, ich habe mich geändert, die haben sich geändert. Die haben die normale Spielregel geändert, dass man im Haus eben nicht mehr sagen darf, was man denkt, sondern das, was gehört werden möchte. Da habe ich nicht mitgemacht, aber das habe ich noch nie getan. Von daher, die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, auch bei der Corona-Phase, wie war es, dass die einen mitgemacht haben, die anderen nicht? Ich habe darauf keine Antwort. Warum der eine? Es gibt ja auch Menschen, die sind als Zinnige groß geworden oder als Abstand 2 Jahre. Dieselben Eltern, derselben Input, die einen haben mitgemacht und die anderen nicht. Wieso glaubt der eine das und der andere glaubt das? Das kann ich dir nicht sagen. Höchstens, wenn du an das Karma glaubst, ja, dass man sagt, ja, das war, die spielen im selben Spiel, aber nicht dieselbe Ebene. Für mich ist es eben so, ich habe das angenommen. Für mich endete das aufgeräumte und friedliche Leben mit Autoritäten 1972. Da trennen sich meine Eltern und ich, für mich endet die Kindheit abrupt. Ich merke, huch, Eltern sind nur Kinder mit Geld, die auch nicht wissen, wo es längst geht. Und seit diesem Tag beobachte ich. Deswegen war für alles, mit Ausgang, du darfst hier nicht mitspielen, ist für mich keine neue Erfahrung. Ich habe immer schon als Beobachter von außen das alles gesehen. Und das war meine ganze Radiokarriere, dass ich das gemacht habe. Das haben die Leute nur nie gemerkt, weil das klang irgendwie so, als wenn das eine Rolle wäre, der ist irgendwie subversiv. Nee, das war ich. Ich habe nie mitgemacht. Ich habe das immer mit einem gewissen Sarkasmus beantwortet. Mich also auszusperren aus einem Spiel, wo ich nie Teil war, hat mich nicht beeindruckt. Aber weil Menschen natürlich nicht alleine überleben wollen und können, hatte ich natürlich meine eigene Gruppe. Und die hatte ich immer schon außerhalb der Anstalten, für die ich gearbeitet habe. Und das waren meine Freunde. So, und das sind Freunde, die ich schon sehr, sehr viele Jahre habe. Da geht es nicht darum, ob ich Karriere oder nicht Karriere. Das sind meine Freunde und die sind auch ehrlich zu mir. Die sagen zum Beispiel zu mir, wenn ich auf einem komischen Kurs bin. Das sagen die zu mir. Und da gebe ich was drauf. Und ich glaube, das ist auch die stabilste Währung überhaupt. Jetzt, wo man nicht genau weiß, wie das mit diesem System ist, ob es noch morgen Bargeld geben wird oder nicht. Da kannst du so viele Kartoffeln einlagern, wie du möchtest. Ich glaube, die stabilste Währung ist Freundschaft und Nachbarschaft. So, also ich glaube, es lohnt sich auch nicht, feige zu sein. Darauf zielt das ja ab. Es lohnt sich, also einfach sei mutig, lebe etwas und du wirst feststellen, du wirst Leute kennenlernen, die machen auch viel mehr Spaß als ewige Duckmäuser, die nur das sagen, damit sie dich nicht vergrätzen. Die sind ja auch nie ehrlich zu dir und niemand wird gern belogen. Und das spüren wir doch auch. Und ich meine, es ist keine Garantie, dass wenn man in einer Firma ist und sich gegenseitig anlügt, dass man nicht wegrationalisiert wird. Also die Mitarbeiter, die jetzt bei Volkswagen jahrelang sich gegenseitig angelogen haben, das nützt ihnen jetzt gar nichts. So, und das heißt, plötzlich kommt das Überraschungsmoment und das hatte ich so nicht. Also das hatte ich nicht, dass man mich aus irgendeinem Laden rausgekegelt hat. Man hat mich nie irgendwo rausgeschmissen, denn ich war nie an- und eingestellt. War ich nie. Ich hatte nie dort einen Vertrag.
Du hast darauf hingewiesen, dass wir zu Beginn unseres Lebens eigentlich sehr, sehr ehrliche Menschen sind. Als Kinder sagen wir, was wir denken, ob es den Eltern gefällt oder nicht. Und dann mit dem Erwachsenwerden, mit dem Erzogenwerden,
werden wir korrumpiert,
ja auf Linie gebracht. Müssen wir, bevor wir ehrliche Erwachsene werden, wieder Kinder sein? Also müssen wir das Gelernte löschen und von vorne anfangen?
Das wäre ja schön, wenn das ginge, aber dann würden wir auch unsere Erfahrungen löschen, die ja auch wieder wert. Also ich glaube nicht, dass wir das können. Ich glaube, am meisten können wir lernen, wenn wir Kinder haben und oder Kinder beobachten, wie die eben erwachsen werden. Und das wurde heute auf dem Panel auch gesagt von Schubert ganz. Die Kinder brauchen nicht unbedingt zwingend, und das Wichtigste in der Schule ist eben, dass sie eben die Grundrechenarten und die Spielregeln lernen, damit die nachher gut in die Industrie-Reduktion und Produktion passen. Kinder wollen Beziehungen lernen. Darum geht es. Und in einer Gesellschaft, die kinderfeindlich ist, die macht sich ihre eigene Zukunft kaputt. Das sind wir bei philosophischen Fragen. Was soll das denn überhaupt? Was ist die Funktion des Menschen innerhalb der Schöpfung? Was soll denn das eigentlich? Warum Mensch? So. Und die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Findet natürlich auch Antworten bei großen Religionen oder bei in einer gewissen Spiritualität oder in die Natur geht. Was soll denn das? So. Und ich glaube einfach, wir reden ja dauernd von Demokratie, und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben nie Demokratie gehabt. Wir hatten 500 vor Christi die maximale Version von Demokratie, aber Frauen durften da auch nicht mitwählen, weil es waren keine Menschen, die hatten weniger Zähne, sagte Pythagoras. Und die besitzende Klasse unter sich gewählt. Aber wie gesagt, das Losverfahren war interessant. Kann ich nur darauf abzielen, da sich mit mal zu beschäftigen. Aber wir brauchen Demokratie. Weil wir als Menschen bewerten. Wir nennen das Umwelt und wir nennen es Nutztiere und Nutzpflanzen. Wenn es uns nichts nützt, kann es weg. Umwelt ist das außerhalb von uns. So, es gibt keine Umwelt, es gibt nur Welt. Und es gibt auch keine Nutztiere, es gibt nur Mitlebewesen. Und wenn wir darüber nachdenken würden, erstens, du sollst nicht töten und das Leben ist heilig, würden wir vollkommen anders durch diese Weltgeschichte schreiten. So, was nicht bedeutet, dass man keine Tiere isst. Aber wenn man ein Tier ist, bewusst weiß, da hat irgendjemand ein Lebewesen sein Leben gelassen. Das haben ja die Urvölker so getan. So, und einfach darüber mal nachdenken, für wen hältst du dich eigentlich? Für wer glaubst du, dass du bist? Wir haben uns ja selbst gekrönt. So. Und wer sich selbst krönt, der ist halt kein König. Das ist ein Fake. Okay? Wir sind eben nicht die Krone der Schöpfung, wir sind ein Teil der Schöpfung. Nicht mehr und nicht weniger.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Napoleon hat sich selbst gekrönt, hat kein gutes Ende genommen.
Nein, hat er nicht. So, aber weil du von Napoleon sprichst, Napoleon und Adolf Hitler haben zweimal versucht, Russland platt zu machen. Das ist nicht gelungen, weil wir es jetzt zum dritten Mal versuchen. Also von daher haben die Dinge miteinander zu tun, dass ich mich manchmal frage, ob Menschen eigentlich lernen. So, das ist eine Hybris. Und diese Hybris, da gibt es ja viele Metaphern dafür, ob es jetzt Ikarus ist oder der Turmbau zu Babel. Was soll mir das eigentlich sagen? Ja, ich habe meinen Kindern beigebracht, wenn die irgendwie größenwahnsinnig wurden, mach die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört. Und der zweite Satz war, teilen, ich kann es. Wir sind hier nur Gäste. Und ist auch gut so, weil als Gast hat man nur das maximale Gepäck, was man auf dem Rücken hat. Alles andere ist nur Ballast. So. Und es wurde auch heute auf dem Panel schon gesagt, es gab noch nie jemanden, der in seinen letzten Minuten auf dem Sterbebett gesagt hat, den SUV hätte ich noch gerne gefahren. Das ist nie passiert, sondern nur, ich hätte mich gerne mit X und Y ausgezahlt. Also nicht aufgearbeitete Beziehungen. Da sieht man am Ende seines Lebens ein Defizit. Und darum geht es. Und ich glaube, dass Corona insofern eine Riesenchance ist, dass viele Leute sich von unglaublich viel Tant trennen und sagen, was macht das Leben aus? Das Leben ist nicht besser, weil es länger ist im Homeoffice, sondern was macht das Leben auf? Was macht die Würde? Was ist die Würde des Menschen? Was braucht der Mensch unmittelbar zum Leben? Kontakt mit anderen Menschen und einen Sinn. Und was ist der Sinn des Lebens? Das ist ein Monty Python-Titel. Was ist der Sinn des Lebens? Jedenfalls nicht Netflix und ein Tesla fahren. Kann dazugehören, aber nicht ausschließlich.
Du hast dieses Panel angesprochen und auch bei einem, also bei deinem Panel, wenn ich es mal so sagen will, sagtest du, wir sehen die Welt oder wir erfahren auch von den Konflikten dieser Welt durch die Brille der Atlantikbrückenmedien. Jetzt gibt es mittlerweile auch andere Medien. Auf eins ist ein Teil davon, du bist ein Teil davon. Freie, alternative Medien. Wie wichtig sind diese Medien, um die freie Welt von morgen zu schaffen?
Die sind insofern wichtig, weil du, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Ich bin mal zur See gefahren. Und um seine Position, das weiß jeder Seemann, jeder Segler, um seine Position bestimmen zu können, musst du peilen. Das heißt, du brauchst mindestens noch einen zweiten Fixpunkt. Das heißt, das können alternative Medien sein. Und wo bist du denn dann? Das hängt davon ab, wie gut du navigierst. Auch die Auf-1- oder Apollut-Brille ist nicht die Wahrheit. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Das hat auch immer mit deiner Herkunft zu tun, weil das ist ja ein Grundframe, mit dem du ausgeliefert wirst. Und zu erkennen, dass es ganz viele Perspektiven gibt. Wir leben nämlich in einem 360-Grad-Raum tatsächlich. Das heißt, es kann nicht die Perspektive geben, sondern es gibt deine Perspektive. Hat mit deiner Sprache, deiner Heimat, deinem Geschlecht und so weiter zu tun. Und das andere akzeptieren. Und deswegen, wenn man sagt, naja, ich gucke jetzt nicht mehr irgendwie, was ich Elmar Thewissen, sondern ich gucke jetzt nur noch Magnet, das bringt es nicht. Weil Magnet macht auch Fehler, wie ich. Wir machen alle Fehler. Aber es ist natürlich einfach zu sagen, dann lege ich jetzt auf Marke auf eins oder so. Das ist ein Angebot. Das sagt übrigens Magnet auch nicht, sondern auf eins und dann machen sie sich selber schlau. Und der Unterschied, den wir heute haben gegenüber der Zeit vor Internet und vor Altlesen, jetzt bist du selbst zu deinem Medienkonsum verantwortlich, weil jetzt musst du dir das raussuchen. Das ist mit Arbeit verbunden. Ja, das ist ein Lernprozess. So. Früher gab es eben nur ARD und ZDF und dann gab es irgendwann mal Rauschen, dann gab es mehr Programme und RTL. Und jetzt musst du, wenn du dich für etwas interessierst, kannst du das gucken. Das ist dann eine Perspektive. Rate ich auch, das mal zu gucken. Und dann im letzten, es gibt auch noch eine andere Perspektive. Wenn du nur die andere Perspektive kennst, ist es auch nur, da guckst du halt jetzt nicht mehr in diese Richtung, sondern nur noch in die. Das rate ich auch nicht, sondern beide. Und was denkst du? Und dazu ist zwingend erforderlich, dass wenn du das und das gesehen hast, was andere gedacht haben, das sind ja deine Informationen, die du irgendwann für deine Gedanken hältst, sondern das sind andere Perspektiven, dass du da mit anderen im Gespräch deine Perspektive entdeckst, weil die entsteht durch das Sprechen darüber. Sonst hast du Perspektiven nur übernommen. Also, das ist so, du gehst in dieses Restaurant und du gehst in dieses Restaurant. Und wenn ihr darüber sprecht, fängst du praktisch übersetzt gesprochen an zu kochen. Und da kommst du nicht drum rum. Du musst irgendwann mal drüber nachdenken, was du denn eigentlich davon hältst. Und in dem Moment, wo du da mit anderen drüber sprichst, durch das sich selbst zuhören, sagt, ach so, erklären sich Dinge anders. Das sehe ich aber anders. Und das macht einen mündigen Bürger aus. Dass es noch einmal differenziert sieht. Weil wir sind alle am Ende des Tages Konsumenten von Perspektiven. So, das sind die Perspektiven anderer Leute, die sich für uns besser oder weniger gut anfühlen, je nachdem, in welchem Cluster wir unterwegs sind. Ja, finden wir das gerecht oder weniger. Aber es gibt nicht die Perspektive. Die gibt es nicht. Es gibt ja auch nicht die Wahrheit. Es sind Standpunkte.
Du hast jetzt beide Systeme, also die Atlantikbrückenmedien und die Alternativen, beschrieben als sozusagen zwei Fixpunkte, mit denen man dann letztlich...
Und es gibt viele. Du kannst auch Asia Times lesen. Das ist dann die chinesische Welt oder die indische Welt. Das sind dann nochmal achte. Und das meine ich. Welche Zeitung sollte man denn lesen? Viele. Viele. Weil wenn du dir eine Zeitschrift anschaust, was die in Kairo erscheint, wie die zum Beispiel auf den Syrien-Konflikt schaut, dann wird das vollkommen anders beschrieben als eine Zeitung, die in Tel Aviv erscheint. Und eine andere als irgendwo in Toronto. So. Und in Stuttgart auch wieder eine andere. So kann man es auch sehen. Und was ist richtig? Gute Frage.
Viele alternative Medien haben ja doch sehr klein angefangen, ehrenamtlich, haben sich aufgebaut. Was würdest du sagen, wie ist der Entwicklungsstand der alternativen Medienszene heute? Und wie müsste er sein, um eine Welt von morgen wirklich begleitend erschaffen zu können?
Für mich waren die ersten Pioniere im deutschsprachigen Raum Nuviso. Das waren die ersten, die haben mich auch inspiriert. Ich war ja beim Öffentlich-Rechtlichen, heute Östlich-Restlichen und habe da eben mit den Mitteln des Senders meine Radiosendung gemacht. Ich bin ja ein Radiokind, ja. Und da war die Technik halt immer da. Und als ich dann ins Netz gegangen bin und angefangen habe, mit Bild zu arbeiten, habe ich auch festgestellt, was ein Schnittbild ist, weil ich hatte damals keins. Das ist nur was für Insider. Gut. so entstand später eben auch KenFM. Und ich weiß noch, eine der aufwendigsten Produktionen, die wir gemacht haben, war Positionen. Das gibt's heute auch als Pendant. Das ist Fair Talk. Finde ich super. Ich mache das ja nicht mehr. In Ordnung. Weil die Runden, wo Leute, die einer Meinung sind, miteinander reden, das will ich nicht mehr machen. Nicht, dass sie nicht andere einladen würden. Die kommen halt nicht. So. Das hier auch so ein bisschen so ähnlich. Aber was wir im Moment erleben, ist insofern ein Schritt nach vorne. Erstens ist es hochprofessionell. Dann hat man sich ganz bewusst, sehr kein Zufall, hier muss ja jede Spontanität wohl überlegt sein, ein Layout gewählt, was sehr stark an Zwef erinnert, nach dem Motto, das können wir auch, mit den Mitteln, die wir haben. Die Mittel, die hier sind, sind ja deutlich geringer. Das wird man aber nicht sehen. So, weil am Ende geht es um den Inhalt. Und ich glaube, was gelungen ist, dieser ewige Spaltpilz, der steht neben dem, mit wem hast du geredet, das zieht nicht mehr. Das heißt, am Ende des Tages, das ist unsere Unabhängigkeitserklärung hier. Das ist unsere Tea Party. Und wir werden nicht ins Commonwealth zurückkehren. So. Es ist zu spät. Du kriegst den Gin nicht mehr zurück in die Flasche. Die entscheidende Frage ist jetzt, was wir mit dem daraus machen. Es gibt ja auch Komponenten, die hier heute gefehlt haben. Das Spirituelle hat keine so große Rolle gespielt. Das würde ich jetzt nochmal aufsatteln beim nächsten Mal. Aber dann, was passiert denn jetzt aus den Erkenntnissen? Wird das jetzt irgendwie durch Sendungen umgesetzt? Und die Verbindung wird die auch doch dann gestärkt hervorgehen, einzelne Cluster, wenn nicht mehr X einlädt und macht. Und ich glaube, auch das muss gelernt sein. Dieses Gespräch hatte ich übrigens heute schon mal mit ein paar Unternehmern. Ich habe mich aus einer Firma wie Apolut sehr lange mal stark zurückgezogen. Ich bin da ja nur der Produzent gewesen und war auch redaktionell nicht mehr tätig, dass ich nicht mehr bei den bei den internen Konferenzen dabei war. Das war nicht gut fürs Team. Ein Team braucht irgendeine Art von Führung. Sonst gibt es kein Team. Jedes Fußballteam hat irgendeinen Spielführer, wo die Leute, siehst du, der Dirigent, der einfach präsent sein, ab und zu mal auftauchen muss, aber aha, der das ein bisschen synchronisiert. Und es wird immer wieder in den einzelnen Bereichen Leute geben müssen, die einfach sagen, lass uns das machen. Und das muss genauso gelernt werden wie laufen. Zu glauben, das haben wir gemacht, jetzt haben alle begriffen, nein, wir sind alle sowas von gedrillt, ja, oder es ist vielleicht auch eine unserer Sozialisation, dass wenn jeder für sich spielt in der Mannschaft, dann ist es keine Mannschaft. Eine Mannschaft braucht eine Führung, was nicht bedeutet, dass der Chef immer recht hat, aber dass man sich auf etwas einigt, was man will. Man möchte dahin. Und so ist das. Und ich wünsche mir jetzt mal ein Europa, das sich wie die UEFA Cup versteht. Da gibt es verschiedene Mannschaften, mal ist der besser, mal der ist, aber man bringt sich nicht um. Ja, also was hat heute jemand zu mir gesagt? Er wünscht sich das 20. Jahrhundert zurück, nur ohne Krieg. Das ist eine super Metapher. So. Das wünsche ich mir auch einfach dazu. Wir lassen den Krieg weg, aber die Konkurrenz ist auch schön. Ja, weil man gewinnt, man mal verliert, aber ohne Krieg. Wie beim Fußball, wir faulen nicht. Und wenn jemand fault, rote Karte. Die Frage ist, gibt es Leute, die daran kein Interesse haben? Die gibt es. Die hat es aber immer schon gegeben. Und dass wir auf dieses Angebot nicht einsteigen und ein solches Foul als Foul erkennen und denjenigen vom Platz stellen. Das geht aber nur mit Schiedsrichtern, die wir bestimmen.
Unsere Unabhängigkeitserklärung, unsere Tea Party, das fand ich schön, denn eine Unabhängigkeitserklärung ist vor allem auch ein Anfang, ein Aufbruch. Kevan, vielen Dank.
Vielen Dank und ihr macht den guten Job.